Eine der größten Herausforderungen für Blinde: Einsamkeit. Die Menschen, die vor kurzem erblindet sind, müssen die Depression bewältigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Späth und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über die verschiedensten Schamgründe, Schamphänomene und welche Rolle Scham in den individuellen Biografien eigentlich so spielt. Heute geht es um Sehbehinderung und um Blindheit und ich bin sehr froh, dass ich heute mit Markus sprechen darf. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Laura, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen. Ich würde dir vielleicht erstmal die Vorstellung deiner Person überlassen. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer du so bist und was du machst.
Ja, ich bin Markus, ich bin 46, ich bin spät erblindet. Man kann es leider nicht direkt an einem Datum festhalten, also so mit Ende 20, Anfang 30 bin ich dann erblindet. Mhm. Ich bin mittlerweile 46 Jahre alt, ich wohne in Magdeburg. Mhm. Ja.
Magst du kurz erzählen, was du arbeitest, womit du deinen Alltag verbringst, quasi?
Ich arbeite leider nicht. Man hat mich gleich am Anfang der Erblindung einfach in die Erwerbsunfähigkeitsrente gesteckt. Ich habe 8 Jahre lang gekämpft, dass ich doch noch eine berufliche Umschulung bekomme, um weiterarbeiten zu können. Das wurde aber immer wieder abgeschmettert von der Rentenstelle. Ja, mittlerweile habe ich auch aufgegeben und ich genieße meinen Rentnerleben.
Mhm. Ich muss auch ehrlich gesagt mich an der Stelle gleich mal kurz entschuldigen, weil es ist auch blöd, immer am Anfang direkt zu fragen, ja, was arbeitet irgendjemand? Also als wäre Arbeit irgendwie das Einzige, aus was das Leben besteht. Was manchmal leider so ist, aber was ja eigentlich auch nicht immer so sein muss und vielleicht auch nicht so sein sollte. Vielleicht, um mal in dieses Thema Scham so ein bisschen reinzukommen, fällt dir eine Situation ein aus der letzten Zeit, wo du dich irgendwie geschämt hast? Und wenn ja, was für eine Situation war das? Was ploppt da sofort auf?
Also was sofort immer als erstes kommt, in letzter Zeit durch Corona leider, war es nicht mehr so häufig, aber wenn zum Beispiel mir dann mal irgendwann jemand sagt, so, deine Hose ist dreckig oder T-Shirt ist dreckig, ja, ich laufe den ganzen Tag schon damit rum, ich schäme mich auch erstmal dafür. Mhm. Das war ja auch mal vor Jahren, ich hatte zwar regelmäßig auch mal eine sehende Person als Hilfe, und irgendwann hatte das mal Urlaubsvertretung gewechselt. Und die neue Person sagte dann, ja, du hast überall Waschmittelpulverflecken. Und ja, alle meine Kleidungsstücke waren voll mit Waschmittelpulverflecken. Und jahrelang hat mir das keiner gesagt. Und ja, man schämt sich dann auch für sowas dann. Zumindest ich. Mir geht das immer so, dass ich mich dann schäme. Dann,
ja, finde ich auch sehr nachvollziehbar, weil das ist ja oft, also... Ich glaube, das hängt dann damit zusammen, wenn Menschen legen natürlich irgendwie Wert auf ihr Äußeres und so. Und oft ist es irgendwie so, dass das Erste, was viele Menschen auch an einem wahrnehmen, so das Äußere. Wenn man dann da quasi mit einem bestimmten Idealbild oder einem bestimmten Anspruch an sich selbst oder so da in Konflikt gerät, ja, dann sorgt das für Scham. Das finde ich ziemlich nachvollziehbar für mich.
Mhm. Also ich unterhalte mich auch mit sehr vielen Blinden, auch deutschlandweit, und es geht mir von allen so. Wenn sie merken, dass beim Essen, ja, ein Stück Fleisch auf den Schoß gefallen, ja, dann ist schon, dann geht bei den meisten auch schon das Schamgefühl los, jetzt ist dann Fleck.
Ja.
Und ja, ich weiß auch von einer blinden Frau, eine ältere Dame, ja, die fängt dann auch jedes Mal an zu heulen, wenn ihr etwas auf den Schoß fällt. Gut, so schlimm bin ich noch nicht. War mal passiert, ich hatte von einer Bekannten den Führhund gehalten. Mhm. Ich saß dabei an so einem kleinen runden Tisch mit nur einem Bein in der Mitte und auf dem Tisch waren ein Haufen Kaffeetassen. Mhm. Ich habe nicht mitgekriegt, dass der Hund sich unterm Tisch verkriecht. Ich hatte aber die Leine noch in der Hand. Frauchen kommt in die Ecke, Hund springt hoch und fährt und Tisch kippt um und die ganzen Kaffeetassen über mich rüber. Ja, ja, mit den Landkarten auf T-Shirt und Hose musste ich dann auch noch irgendwie nach Hause. Und das war peinlich.
Das, also ich glaube, ich versuche mir das gerade so ein bisschen zu rekonstruieren, weil ich denke, dass wenn man sich schämt in dem Moment, da spielt einerseits eben das schon erwähnte Idealbild irgendwie eine Rolle und gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich ein Moment von Kontrollverlust, oder? Also geht es da auch irgendwie um die Kontrolle über das äußere Erscheinungsbild oder über eine Situation oder so, die einem dann in solchen Situationen entgleitet und worauf man dann mit einem Schamgefühl reagiert?
Ja, also ich achte ja schon sehr auf mein Äußerliches. Also auch wenn es bei mir sinnlos ist, aber ich laufe immer mit einer coolen Sonnenbrille rum. Ja, ich möchte ja auch, dass ich ordentlich gekleidet bin, sauber gekleidet bin. Es ist immer noch drin und Kontrollverlust, ja, durch die Erblindung, also wie ich vorher schon sagte, dann zum Beispiel mit den Waschmittelflecken, ich habe nicht die Kontrolle darüber, sind da Waschmittelflecken. Ja, es ist Kontrollverlust, muss man wirklich so sagen.
Wenn wir jetzt mal, also ich glaube, es ist ja so ein bisschen so eine Fehlannahme, dass irgendwie Sehbehinderungen und Blindheit und so, dass Menschen, die das haben, dass das einfach so eine homogene Gruppe ist. Das sind ja auch irgendwie total unterschiedliche Menschen. Kannst du was dazu sagen, was für unterschiedliche Arten von Sehbehinderung es überhaupt gibt und was für eine du genau hast oder wie das bei dir genau kam?
Was es alles an Seheinschränkungen gibt, also für die alle heißen, keine Ahnung. Mhm. Ja, ich unterhalte mich mit vielen, also wirklich auch vom Teenageralter an bis hoch zu über 80-Jährigen. Aber ich merke mir das auch nie, was für Augenkrankheiten die haben, weil das ist das Thema. Weil wir reden nicht über Krankheiten, wir reden über das Schöne in der Welt.
Ja.
Meine Krankheit heißt Retinitis Pigmentosa. Das ist im Grunde eine schleichende, ja, durch Unterversorgung der Netzhaut so eine schleichende Erblindung, weil die immer weiter abstirbt.
Mhm.
Ja, und mittlerweile ist ja bei mir auch wirklich schwarz alles ringsrum.
Und kannst du so ein bisschen erzählen, wie damals die Phase war, als quasi dein Sehvermögen sich immer weiter verschlechtert hat? Also wie du das erlebt hast?
Am Anfang, ich habe mich geweigert, das anzuerkennen, weil ich konnte noch so viel auf dem Straßenverkehr erkennen, dass ich wusste, die Ampel ist grün, ist sie rot. Ich konnte die Bordsteinkante noch sehen, ich konnte herannahende Fahrzeuge auch noch sehen. Zwar nicht mehr direkt erkennen, aber ich wusste, da kommt ein Auto. Und ich habe mich am Anfang geweigert, das anzuerkennen, dass ich blind bin. Ja, und auch in meinem Fall, ich hatte auch die depressive Phase, war ich auch 3 Monate in Psychiatrie deswegen.
Mhm.
Ja, und dann kommt irgendwann die Akzeptanz. Mittlerweile klingt alles geil.
Also du hattest mir ja in unserem Vorgespräch auch schon einen Beitrag, in dem du vorkamst, erwähnt. Und ich habe mir den angeschaut und aus diesem Beitrag ist auch das Anfangszitat, was ich vorgelesen hatte, wo es genau um diese, ja, um die psychischen Folgen auch von so einer Erblindung geht, die Menschen erleben können erstmal. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und fand es dann irgendwie in dem Beitrag sehr eindrücklich auch, wie das geschildert wurde eben, was das auch erstmal für die Betroffenen dann einfach bedeutet. Kannst du noch mal so ein bisschen nacherzählen, was so damals diese Gedanken oder auch diese Gefühlswelt in dieser Umstellungsphase und auch dann in der Depressionsphase quasi, wie das etwa war?
Ich kann das nicht mehr wiedergeben. Das ist lange her, ich bin alt und vergesslich. Also ich weiß noch, dass ich dort in dem Interview auch erwähnt hatte, gerade das, was es angeht, auch eine Beziehung zu haben als blinde Person, weil es einfach mal saumäßig schwer ist. Und ich habe es ja auch viele Arten auch versucht gehabt, zum Beispiel eben auch auf Singlebörsen und ähnliches. Und diese Akzeptanz auch von den anderen Menschen dort, weil ich habe wirklich auch so Rückantworten dann bekommen, zum Beispiel, Blinde dürfen gar kein Internet benutzen. Oder ich wurde als Lügner hingestellt, weil Blinde können kein Internet benutzen. Und all sowas musste ich dann wirklich auch antun. Und teilweise bin ich dann auch von Frauen gemeldet worden als Falschangaben, weil ich angeblich Falschangaben gemacht hätte, weil die davon ausgehen, Blinde und Internet, das geht nicht.
Krass. Mhm.
Ja, und dafür bin ich auch teilweise gesperrt worden auf solchen Blinden.
Heftig. Wenn wir gerade mal bei diesen falschen Vorannahmen sind, ich glaube, dass die Aufklärung einfach über Blindheit und Erblindung und Sehbehinderung, dass die gesellschaftlich irgendwie nicht so gut ist und dass es ganz viele Leute gibt, die irgendwelche Vorstellungen über blinde Menschen haben, die aber eigentlich so gar nicht stimmen. Und da frage ich mich, ob du mit solchen Vorstellungen manchmal irgendwie konfrontiert bist, wo du dir denkst, hä, das trifft auf mich überhaupt nicht zu.
Nein, sowas habe ich nicht. Aber in dem Zusammenhang fällt mir gerade etwas ganz anderes ein, weil Blinde und Straßenverkehr. weil immer wieder muss ich es mitkriegen, dass diese taktilen Ampeln, die ja für Blinde eigentlich auch wirklich lebensnotwendig sind, dass sie auch immer wieder wegen Ruhestundenlärm weggeklagt werden. Und
wirklich?
Ich kann mich über sowas aufregen. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis habe ich eine Juristin, die hat mir das auch erzählt, da war schon ein paar Mal auch aus den verschiedensten Gesellschaftsgruppen waren da eben Mandanten, die dann gefragt haben, ja, die und die Ampel, die piepst, die macht Krach, ich will, dass sie weggeklagt wird. Und da sie ja als Juristin, weil sie auch mehrere Blinde kennt, unter anderem ja auch mich, lehnt sie das auch generell immer ab. Nein, das ist für Blinde lebensnotwendig, weil ohne das Geräusch können Blinde keine Kreuzung überqueren.
Das finde ich auch heftig, dass Leute das wegklagen wollen, weil also das ist jetzt zum Beispiel was, das ist mir sonnenklar, dass Blinde das brauchen und dass das einfach notwendig ist, damit sich Menschen sicher im Straßenverkehr bewegen können. Und das finde ich irgendwie gerade krass, dass es Leute gibt, die sowas wirklich, die wegen sowas quasi klagen. Das ist heftig.
Das Schlimme ist, die haben damit auch noch Erfolg. Viele Ampeln sind schon weggeklagt worden, also gerade taktile Ampeln sind weggeklagt worden, weil das Gericht ihnen wirklich recht gibt. Für mich, also aus meiner Sicht, diese taktilen Ampeln dienen eigentlich der allgemeinen Verkehrssicherheit. Und im Grunde wäre es genauso, als wenn man ein 30-Schild wegklagt, weil will man nicht haben.
Ja, absolut. Wenn wir da gerade mal dabei bleiben, das sind ja irgendwie, wenn es jetzt keine Ampel mit diesem Hörsignal quasi gibt, das wäre ja eine riesige Barriere dann für blinde Menschen. Und was erlebst du so in deinem Alltag? Wo gibt es quasi in deinem alltäglichen Leben immer wieder Barrieren, die dir eben das Leben erschweren? Und kommt es da dann manchmal auch zu Schamsituationen?
Zu Scham eigentlich weniger. Also mehr, dass ich mich selber ärgere, dass auch mich selber wütend bin. Ja, also teilweise wirklich bis erstmal zu einem Nervenzusammenbruch. Also Beispiele wären, nehmen wir wieder als Beispiel an, eine mittelgroße Kreuzung. Und von den 4 Ampeln ist nur eine taktil und ich muss aber über 2 Ampeln drüber. Ja, ich habe mal irgendwie abgelenkt und bin schräg auf die Kreuzung gerannt. Ich stand wirklich mitten auf der Kreuzung. Und da habe ich gewundert, wieso vor und hinter mir plötzlich Autos fahren. Und ich kam mit der Situation nicht mehr zurecht. Ich irgendwo, an irgendeiner Ecke habe ich eine Frau schreien hören. Ich soll dann bitte ihrer Stimme folgen, nämlich irgendwie in die Richtung. Da war ich nervig erst am Ende.
Ja. Also so wie du das schilderst, finde ich das aber auch ziemlich nachvollziehbar, dass man da irgendwie erstmal ja geschockt ist und auch nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
Ja. Es ist ja dann auch, dass ich dann auch im Grunde in dem Moment auch die Orientierung verloren habe, weil ich weiß, dass ich an der Kreuzung stehe, aber wo stehe ich an der Kreuzung? Es ist erstmal dann alles weg.
Wie kommt es dazu, dass du dich in solchen Situationen dann über dich ärgerst? Weil, also mein erster Impuls wäre da jetzt, ja, vielleicht gar nicht unbedingt Wut auf mich selber oder so, sondern vielleicht irgendwie Wut darauf, dass, ja, dass irgendwie der Straßenverkehr rücksichtslos ist oder so.
Ja gut, das war jetzt eigentlich mehr ein Beispiel für wirklich auch Nervenzusammenbruch. Dass man dann einfach bloß mal sich auf den Boden fallen lassen will und heulen. Wut auf sich selbst wäre zum Beispiel, ich habe auf einem Weg, da ist eine kleine, doch sehr tiefe Pfütze und komischerweise erwische ich die immer. Und dann ist der Fuß auch bis zum Knöchel nass. Ja, und dann bin ich dann auf mich selber wütend, weil ich weiß, die Pfütze ist dort, aber wenn ich dann zu schnell unterwegs bin, denke ich auch nicht mehr dran. Und da bin ich dann auf mich selber auch wütend. Ich muss da mehr aufpassen an der Stelle.
Und wenn du in solchen Situationen bist, wie gehst du dann mit der Wut um? Oder wie entwickelt sich das dann im weiteren Verlauf der nächsten 1-2 Stunden oder so? Also ärgerst du dich dann lange darüber oder ist es so ein kurzer Wutanflug und dann ist es weg?
Es ist bei mir ein kurzer Wutanflug, also dass ich denn so die berühmten deutschen Schimpfworte eigentlich zu mir selber sage, ziemlich leise, damit es keiner nur hört. Und es ist dann auch sehr schnell wieder vorbei. Und ich ärgere mich dann noch so lange, wie der Kunde der Fuß nass ist.
Ja, und wenn du jetzt solche Situationen hast, wie du sie vorhin beschrieben hast, also zum Beispiel, dass du irgendwie mit einem Fleck auf der Hose irgendwie rumläufst und dann da Scham fühlst. Wie gestaltet sich dieses Schamgefühl weiter? Also ist das auch schnell wieder weg oder hält das dann länger an?
Also gerade jetzt im Sommer, wenn es schön warm ist und ich werde dann unterwegs angesprochen, gerade wenn Frauen mich dann ansprechen, oh, dein T-Shirt ist dreckig. Ja, da reagiere ich dann doch schon eher frech, dass ich dann sage, ja, du bist doch bloß, weil ich ein Schippen Ding jetzt mir das T-Shirt vom Leib reiße. Und dann ist es mir eigentlich egal, weil ich muss grinsen und gehe weiter.
Mhm. Das bedeutet also, das potenzielle Schamgefühl, was aufkommen könnte, das also überspielst du auch manchmal durch irgendwie dann einen Spruch oder durch irgendwie so eine frechere Reaktion oder so?
Ja, kann man so sagen, ja.
Mhm. Gab es Situationen in deinem Leben, wo es dir unangenehm war, über deine Sehbehinderung zu sprechen oder über die Erblindung auch zu sprechen?
Unangenehm? Ich meine, gut, ich laufe ja auch immer mit blinden Taststock rum.
Mhm.
Und es ist ja nicht zu übersehen, dass ich so einen Stock habe. Also mir ist nie eine solch eine Situation begegnet, wo ich sage, es ist mir peinlich, über die Erblindung zu sprechen. Aber es ist nun mal da.
Mhm. Genau, weil du eben den, also quasi auch den Verlauf hattest, dass dein Sehen schlechter geworden ist. Gab es da mal irgendwie, also hat sich dadurch auch irgendwie nochmal was an den Schamgefühlen oder auch dem Bezug zu der Sehbehinderung verändert? Also du hattest vorhin beschrieben eben, dass du zum Beispiel am Anfang Probleme mit der Akzeptanz der Erblindung hattest. Hatte das auch nochmal oder hat da nochmal irgendwie Scham eine besondere Rolle gespielt? War die Scham vielleicht am Anfang stärker als dann im Verlauf oder war die immer, also ja, war sie irgendwie gleichbleibend?
Ja, am Anfang, wo ich wirklich noch die Kraft hatte, da habe ich auch immer geschaut, ist die Hose sauber, die ich da anziehen möchte. Auch wenn ich schon mit der Nase am Stoff gesucht habe, um dann noch was erkennen zu können. Und da hatte ich das Schamgefühl noch gar nicht. Mhm. Weil ich ja wirklich auch selber noch mit letzter Sehkraft noch versucht habe, darauf zu achten, dass das eben auch alles sauber ist, was ich trage. Es kam eigentlich erst damit, als es denn nicht mehr ging. Als ich dann wirklich, ja, die Flecken auf der Hose nicht mehr sehen konnte. Und von da an war es eigentlich auch gleichbleibend.
So wie ich es verstehe, spielt bei dieser, bei der Form von dem Schamgefühl auch eben eine Unsicherheit eine große Rolle, oder? Also so die Unsicherheit, wie trete ich gerade nach außen auf, wie wirke ich gerade, spielt es eine Rolle?
Ja, das spielt auch eine große Rolle, weil wenn ich darauf angesprochen werde, dass die Kleidung dreckig ist, ja, wie schmuddelig laufe ich denn rum? Mhm. Ja, also man ist unsicher, gerade das Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte mit dem Hund und die ganzen Kaffeetassen. Ja, man geht schon gebeugt, mit gesenktem Haupt geht man dann schon nach Hause und muss sich eigentlich mehr oder weniger drauf konzentrieren auf den Weg, aber das Schamgefühl ist immer da, ich bin dreckig, ich bin unsauber.
Ja. Ich finde das gerade auch spannend, so wie du das schilderst, weil auch in der Literatur über Scham ganz oft eben Scham und Ekel miteinander verhandelt werden. Und es irgendwie, ja, es einen engen Zusammenhang zwischen den Gefühlen gibt. Und es klingt auch so ein bisschen so, als würdest du, wenn du dann irgendwie bemerkst, okay, da ist ein Fleck oder so, als wäre da auch irgendwie Ekel so ein Affekt, den du dir selber gegenüber fühlst oder mit dem du dich auch irgendwie dann blamest in der Situation. Kann das sein oder überinterpretiere ich da?
Also als Ekel würde ich das jetzt nicht direkt bezeichnen.
Mhm.
Eher als, ja, durch die Erblindung eigentlich meine Unfähigkeit.
Ja, also eher, eher fähigkeitsbezogen dann oder eben wieder eher so dieses Kontrollverlust, dieses irgendwie die Kontrolle über die Situation haben.
Richtig.
Mhm. Bist du mal in Situationen gekommen, wo du aufgrund der Erblindung Ausgrenzung erfahren hast?
Ja. Das ist gerade, wenn dann irgendwo eine Baustelle ist und ich versuche dann irgendwo doch noch den Weg weiter zu finden und dann Leute einfach nur witzig meinen, die gehen einfach geradeaus und fallen in die Grube.
Okay.
Ich finde es nicht lustig.
Nee.
Anstatt dann wirklich auch mal Hilfe anzubieten, ist es leider zu selten, dass wirklich Leute auch Hilfe anbieten. Ich wurde in einem anderen Interview wurde ich mal direkt gefragt, was für Leute bieten eigentlich Hilfe an? Es sind hauptsächlich ältere Leute, die altersbedingt eine Sehschwäche auch selbst miterleben.
Mhm.
Die ist aber meist so, dass sie im großen Abstand helfen. Also dann mehr mit Kommandos. Mhm. Dann aber auch jüngere Leute. Ich hatte auch mal einen jungen Mann, der hat mich auch vorsichtig angesprochen, ob ich denn da und da lang möchte. Ja, klar. Ja, er wollte mich dann ein Stück mitnehmen. Ist für mich einfacher, weil ich klinge mich einfach ein. Und er führt mich dann. Und er hat mir unterwegs von seinem blinden Opa erzählt. Mhm. Und damit wusste er auch, was Blindheit bedeutet.
Ja, das ist was ich immer wieder mir denke, dass, oder auf was ich auch bei der Recherche so ein bisschen gestoßen bin, dass es oft dazu kommt, dass sich Menschen ohne Behinderung oder Blindheit oder so in der Interaktion mit Menschen, die blind sind oder eine Sehbehinderung haben, dass die sich schämen und dann quasi aus diesem Schamaffekt heraus gar nichts versuchen. Also quasi gar keine Hilfe anbieten oder so, weil sie sich denken, oh, bevor ich was falsch mache, mache ich einfach gar nichts. Und das finde ich irgendwie so einen, ja, nicht so klugen Move, weil du sagst es ja auch schon, es wäre ja eigentlich viel leichter, wenn man einfach fragt, hey, was brauchst du gerade? Kann ich dir irgendwie helfen? Oder soll ich das und das machen oder so?
Gut, als Blinder kriege ich nicht so viel mit, ob die Leute, die an mir vorbeigehen, im Grunde sich, ja, dass sie im Grunde Angst haben, mir zu helfen, weil ich sehe die Leute nicht. Mhm. Vielleicht haben sie es auch eilig und wollen noch schnell zum Bus. Kann ich ja nicht beantworten. Mhm. Was ich halt nur mitkriege, es gibt für mich als Blinden gibt es halt nur diesen Unterschied, die Leute, die im Grunde, ja, es witzig finden, Blinde zu verarschen, und die Leute, die wirklich auch Blinden helfen möchten.
Also ich finde es wirklich heftig zu hören, dass es irgendwie noch Leute gibt, die also sich einen Witz draus machen, irgendwie Blinde zu verarschen. Also das will mir irgendwie nicht in den Kopf, wie man das machen kann. So, aber krass.
Ja, leider sieht man das. Aber ich muss auch von mir selber sagen, ich habe mich auch letztes Mal überlegt, als ich selber noch sehen konnte, ich habe nirgendwo mal einen Blinden gesehen. Mir sind die nie aufgefallen. Und auch Bekannte von mir, die jetzt auch sehr viel mit Blinden zu tun hat, sagte auch früher, sie hat nicht irgendwo Blinde gesehen. Jetzt auf einmal, jetzt wo sie mit Blinden zu tun hat, sieht sie die plötzlich überall.
Meinst du, das liegt eben wirklich so an der Wahrnehmung der Leute, dass einfach, also dass sie darauf gar nicht achten, oder an was liegt es?
Ich würde eher sagen, an der Wahrnehmung. Ich meine, ich als Blinder, ich laufe auch immer sehr weit am Rand. Weil ich habe ja den Rand für mich als Leitlinie und damit falle ich auch wenig auf. Mhm. Ich nehme auch nicht immer die Hauptfußwege, wo viele Leute unterwegs sind, weil durch viele Leute finde ich mal schwer. Mhm. Ich nehme eher Fußwege, die weniger belaufen sind, damit ich da in Ruhe meinen Weg finden kann.
Ja.
Und ich selber als Blinder falle ja auch kaum auf.
Ich habe da nochmal so die Nachfrage, weil du das auch gerade meintest, so, du siehst ja quasi nicht, wie jetzt andere Leute auf dich reagieren, und deshalb weißt du jetzt auch nicht, ob die sich dann irgendwie schämen oder so. Aber ist es dir schon mal im Kontakt mit anderen Leuten, vielleicht auch im Gespräch oder so, passiert, dass du bemerkt hast, durch zum Beispiel eine veränderte Sprechweise oder durch eine bestimmte Aussage, die dann kam oder so, dass Leute sich irgendwie schämen? Weil ich bin da in Bezug auf die Beziehung zwischen Menschen, also zwischen pflegebedürftigen Menschen und den pflegenden Menschen, bin ich draufgekommen, dass das in dieser Beziehung scheinbar eine große Rolle spielt, also das, der Schamaffekt. Und da, also und besonders eben quasi von Seiten der pflegenden Person, also dass sie sich irgendwie schämt, während sie pflegt. Und da wollte ich fragen, also ich meine, du bist jetzt nicht pflegebedürftig, aber ob es trotzdem irgendwie manchmal zu solchen Situationen kam, wo du bemerkt hast, okay, irgendwie schämt sich gerade die Situation, die Person, die mit mir hier zu tun hat.
Was mir sehr oft auch schon aufgefallen ist, dass eine sehende Person oder sagen wir mal nicht behinderte Person dann dieses, ach, das tut mir so leid. Ich frage mich mal, warum? Und dieses so, es tut mir so leid, sie sind blind. Ja, ich brauche das nicht.
Ja, es suggeriert ja auch schon so ein bisschen, dass quasi als blinde Person zu leben ein leidvolles Schicksal ist oder so. Also das finde ich schon mal irgendwie so eine falsche Vorannahme irgendwie, dass es den Leuten immer ganz schlecht geht oder so. Deshalb fand ich auch vorhin deinen Satz irgendwie, also meine Blindheit ist irgendwie geil, fand ich auch irgendwie, ja, finde ich einen coolen Zugang dazu eigentlich.
Ja, ich kann nur sagen, welchen Frau versehentlich an die Brust gefasst hat, ich kann nur sagen, habe ich nicht gesehen. Ist mir leider auch oft passiert, gerade wenn ich dann mit sehender Begleitung da bin, weil normalerweise greife ich ja nach dem Ellbogen der sehenden Person. Ja, wenn ich zu schnell zugreifen wollte, bin ich halt an die Brust gekommen.
Also ich habe mich auch noch mal gefragt, weil wenn man sich mit Schamgefühlen auseinandersetzt, dann wird oft irgendwie so davon ausgegangen, dass man den Schamaffekt bei Menschen oft an so visuell wahrnehmbaren Verhaltensweisen merkt. Also zum Beispiel am Erröten, daran, dass Leute den Kopf senken oder den Blick meiden und so weiter. Da nochmal die Nachfrage, bemerkst du irgendwie an anderen Verhaltensweisen oder an der bestimmten Sprechweise von Leuten oder so, wenn sich Menschen schämen, gibt es da für dich andere Marker, wo du das bemerkst?
Nein, also da ist mir nichts weiter zu aufgefallen. Also mit den Leuten, mit denen ich mich jetzt gerne unterhalte, die behandeln mich ganz normal. Einfach bloß wie ein Mensch.
Ja, ja. Jetzt nochmal so ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene. Also ich würde nochmal so ein bisschen auf diese gesellschaftliche Ebene gehen. Wie würdest du denn sagen, wie wird aktuell gesellschaftlich mit Menschen mit einer Sehbehinderung oder Erblindung umgegangen? Und was gibt es da auch irgendwie zu verbessern?
Zu verbessern gibt es sehr viel. Also jetzt mal nur für Deutschland gesprochen, Marburg ist ja die blindenfreundlichste Stadt. Das ist aber auch in der Blindenschule dort. Dort ist halt alles auch mit Leitstreifen versehen für Blinde. Und wenn ich mal das so von anderen Orten höre, auch hier von Magdeburg, da ist der ganze Bahnhofsvorplatz neu gemacht worden. Die haben zwar Leitstreifen eingebaut, aber das sind solche, die man einfach mit Stock einfach nicht ertasten kann. Und dann heißt es dann, als der Blindenverband da darauf aufmerksam gemacht hat, von der Stadt hieß es dann, andere würden das Stadtbild zerstören. Also das fehlt alles irgendwo.
Ja.
Und ich hätte so gerne an so vielen Stellen hätte ich Leitstreifen, aber bis dann mal irgendwann mal was passiert, ich will auch in die nächste Stadt beziehen.
Ja. Ja, vor allem, ich denke mir immer so, gerade diese Leitstreifen, das wäre ja wirklich kein Riesenaufwand, einfach eine Stadt mal da ein bisschen besser mit Leitstreifen auszustatten. Also das muss doch eigentlich irgendwie im Rahmen des Möglichen liegen. Es ist so viel möglich, dann muss es doch auch möglich sein, einfach nur Leitstreifen da mal angemessen hinzubauen oder also hinzuverlegen oder wie man es nennt.
Ja, aber wahrscheinlich ist das eher eine Geldfrage, weil es muss ja dann auch bezahlt werden.
Wenn du jetzt mal so dran denkst, irgendwie an diese Barrieren, mit denen du dann irgendwie teilweise zu tun hast oder auch an diese fehlenden Leitstreifen oder so, würdest du sagen, dass genau diese gesellschaftlichen Barrieren auch oft für ein Schamgefühl sorgen, eben wenn es dann irgendwie zu Situationen kommt, die dir peinlich oder unangenehm sind?
Ich musste gerade denken, wenn mal wieder Autos auf dem Fußweg parken und ich dagegen renne. Also es ist mir nicht peinlich, ich bin dann auf den Autofahrer wütend. Ja, dann muss ich mich auch langsam um das Auto herumtasten. Oder was noch schlimmer ist, wenn die Mülltonne, gerade die Biotonne, die ja immer so dreckig ist, wenn die auf dem Fußweg steht und man als Mutter dagegen läuft. Das ist auch ein Bekannten von mir mehrfach passiert. Also der ist dann auch wieder nach Hause und hat sich erstmal umgezogen, weil er wusste, er ist gerade an der Biotonne lang gestriffen. Und da fehlt auch die Akzeptanz. Ich meine, vor allen Dingen, es ist eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, den Fußweg zu versperren, aber es interessiert keinen.
Da wäre es halt auch eigentlich nicht zu viel verlangt, sich mal kurz zu überlegen, okay, wenn ich da mit meinem Auto park auf dem Gehweg, also für wen bedeutet das einfach eine Einschränkung? Und das sind einerseits irgendwie Personen mit Sehbehinderung, aber auch zum Beispiel irgendwie Frauen mit Kinderwägen oder so, die dann nicht vorbeikommen. Und da, also
ja,
denke ich mir...
Rollstuhlfahrer kommen ja nicht vorbei.
Genau, genau. Und da denke ich mir immer so, es wäre ja nicht so schwer, das einfach eine Sekunde lang mitzubedenken, dass das jetzt einfach für die kompletten anderen Personen eine blöde Situation dadurch ist.
Was ich auch mal hatte, ich meine, zum Glück war ich in dieser Situation mit sehender Begleitung unterwegs. Da stand ein Umzugs-LKW, der stand quer auf dem Fußweg, hat auch noch die Straße mit abgesperrt, weil noch so viel auf der Straße mit war. Die Hebebühne war bei mir in Kehlkopfhöhe.
Oh, krass.
Bis ans Haus ran. Und auf der Hebebühne stand dann dieser Möbellift, Wäre ich da nicht mit sehender Begleitung gewesen, ich wäre wirklich mit dem Kehlkopf gegen die Hebebühne gerannt.
Shit, ja.
Und da muss ich schon sagen, das ist fahrlässige Tötung.
Ja, das ist tatsächlich einfach super gefährlich, das stimmt vollkommen. Ja.
Und da hast du einfach mal nicht nachgedacht. Ich meine, ich hatte auch andere Situationen, ja, ich hatte auch ein Auto auf dem Fußweg, aber da war eine Person und hat aufgepasst und hat dann gleich, warte, hier steht unser Auto, ich bringe dich ringsrum, ich auf deiner Seite wieder zum Fußweg. Das fand ich in Ordnung. Da passt wenigstens niemand auf.
Ja.
Ja, aber das mit dem Umzugs-LKW, das war...
Das ist heftig, das ist richtig heftig. Und das sind halt, also genau, das sind halt, glaube ich, Sachen, die bedenken sehende Menschen ganz oft nicht mit. Dabei, also ist es auch kein Hexenwerk, das mitzubedenken und sich das eine Sekunde lang mal zu überlegen. So, ja. Und ich hab noch mal eine Frage bezüglich, oder diese Frage kam mir auch, während ich diesen Beitrag geschaut habe, in dem du auch vorkamst, wo es ja auch irgendwie um diesen Aspekt der Einsamkeit ging. So. Und da wollte ich bei dir nochmal nachfragen, wie ist das für dich? Stehen Einsamkeit und Scham für dich in einem Zusammenhang in deinem Leben? Oder wie ist es überhaupt hinsichtlich der Einsamkeit? Ist die durch die Erblindung irgendwie zustande gekommen oder stärker geworden? Oder wie war das?
Ja, durch die Erblindung ist sie stärker geworden. Weil ich habe ja, gut, mittlerweile, ich habe ja wirklich jahrelang versucht, irgendwo auch mal wieder eine Partnerin zu finden.
Mhm.
Weil, ja, der körperliche Kontakt fehlt halt. Und durch die ganzen Enttäuschungen und die ganzen Ablehnungen, was man so von Menschen dann auch dann erfährt, ja, irgendwann habe ich dann auch aufgegeben und habe mich eigentlich um ganz andere Sachen gekümmert.
Mhm.
Ich habe über eine Nachbarschafts-App habe ich einfach jemanden zum Spazieren gesucht.
Mhm.
Und jetzt bin ich mit der guten Frau zusammen.
Ach krass. Mhm.
Ja.
Ja, voll schön.
Also falls von den Zuhörern jemand wissen will, wie das geht, sucht was anderes.
Ja. Ja, also ich fand das eben auch interessant, weil du auch in dem Video gesagt hattest, dass eben viele Leute dann auch einfach wegbrechen durch so eine Erblindung. Und ich kann mir vorstellen, dass man das nicht einfach verkraftet.
Durch die Erblindung, also von meinem damaligen Bekanntenkreis, ist keiner mehr da.
Aber warum? Also ich, wirklich, Entschuldigung, dass ich da so naiv nachfrage, aber irgendwie es fällt mir wirklich schwer, da die Leute nachzuvollziehen, die sagen, du bist jetzt blind, deshalb will ich nichts mehr mit dir zu tun haben oder wie das dann passiert.
Genau beantworten kann ich die Frage nicht. Ich kann bloß eine Vermutung anbringen, dass man wahrscheinlich so, ach, der ist blind, scheiße, das ist ja Arbeit.
Ja, also ja, das ist auch irgendwie ein furchtbares Verständnis von Freundschaft. So, also dass man irgendwie sagt, ja, wenn eine zwischenmenschliche Beziehung auch mal Arbeit ist oder so, dann möchte ich sie nicht haben. Aber ja. Ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen. Und zwar zum einen die Frage, und das ist eine schwer zu beantwortende Frage, da kannst du dir auch ruhig Zeit lassen, die stelle ich all meinen Gästen und Gästinnen. Wann hat Scham dich gerettet?
Wann hat Scham mich gerettet? Ich weiß da wirklich gar keine Antwort drauf.
Mhm.
Wann hat Scham mich gerettet? Ich wüsste nicht, dass das jemals passiert ist.
Mhm. Ja, das ist auch die Antwort ist auch okay. Also das haben auch schon mehrere Leute gesagt, dass ihnen da keine Situation einfällt. Falls dir doch noch eine einfällt, kannst du jederzeit Bescheid geben. Und die zweite Frage ist, über welche Themen bezogen auf Scham würdest du gerne mehr erfahren?
Wie man das vermeiden kann.
Mhm. Mhm. Also das Schamgefühl an sich oder den irgendwie, also oder peinliche Situationen?
In erster Linie die Situation.
Mhm.
Und dann, wenn die Situation nicht mehr da ist, habe ich nichts mehr, wo ich mich schämen müsste.
Ja.
Und vielleicht was anderes dann, Frisur passt nicht oder sowas. Ja, aber in erster Linie die Situation vermeiden.
Ja, das stimmt, das ist eine wichtige Frage, mit der muss ich mich auch mal auseinandersetzen. Ich glaube, das waren soweit alle Fragen, die ich hatte. Gibt es denn noch was du loswerden möchtest?
Ich möchte meine Liebste grüßen.
Gut. Dann hiermit liebe Grüße.
Ja. Fein. Jemand ist doch schon sehr froh, denn doch mal jemanden wieder fürs Leben gefunden zu haben.
Ja.
Und man ist einfach stolz, man will viel mehr sehen.
Ja, ja voll, das verstehe ich gut. Ja, super. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch und für deine Zeit. Ja, auch den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.